können wir auf die Zeit gucken.
Genau. Nein, besser nicht. So. Hallo Frau Doktor. Ich freue mich, dass Sie Zeit für mich genommen haben. Und wir haben eh schon geschrieben und ich habe Ihnen erzählt, dass mich Ihre Geschichte als Wissenschaftlerin interessiert. Und ich würde Sie jetzt einfach darum bitten, dass Sie mir davon erzählen. Also alles, was Ihnen in den Sinn kommt, was Sie erzählen wollen.
Ich fand ja Ihre erste Frage schon ziemlich schwierig oder schwer zu beantworten.
Ja.
Also wie kommt man denn als Frau darauf, Wissenschaftlerin zu werden? Mhm. Das ist die Frage 1. Die Frage 2 ist, bin ich denn Wissenschaftlerin? Mhm. Weiß ich nicht. Also, aber komm, fangen wir mal von vorne an. Mhm. Wenn man in Deutschland, in meinem Fall an der Universität Bonn, einen Magister macht, dann stellt sich einem ja nicht der große, sehr ausführliche Arbeitsmarkt zur Verfügung. Also was macht man dann? Das war ganz witzig, weil ich habe nach dem Magister, ich hatte ja als Nebenfach oder auch als zweites Hauptstudium Jura. Mhm. Und da bin ich nach meinem sinologischen Abschluss, hat mir halt meine juristische Freundin gesagt, alle Juristen, die halt ihr erstes Examen haben, die bewerben sich dann und machen so ein Praktikum beim Auswärtigen Amt. Ganz toll. Und vor allen Dingen, wenn du dich als Juristin bewirbst, dann gibt es da richtig Geld für. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Und Auswärtiges Amt wäre ja auch noch eine Option gewesen. Ich habe auch einmal das Verfahren für den höheren Dienst gemacht, bin da aber nicht weitergekommen. Der Grund, es gab sicher viele Gründe und es ist immer jedes Jahr gibt es andere Schwerpunkte für das Auswärtige Amt. Also Leute, die besonders gern genommen werden oder Sprachen, die besonders bevorzugt gewollt werden, gewünscht werden, ja. Und dann hatte ich vielleicht einfach ein Jahr, wo Chinesisch nicht so irgendwie das Gewünschte war. Mhm. Und wo ich auch wahnsinnige Konkurrenz hatte, weil es kurz nach der deutschen Wiedervereinigung war. Und da haben sich ganz viele Leute beworben aus dem diplomatischen Korpus der DDR, die dann gern übernommen werden wollten. Ja, das war mal so ein Ende, ich denke auch das Ende dieses Praktikums. Und während ich da das Praktikum machte, habe ich mich gleichzeitig für ein nicht vorhandenes Sprachstipendium beworben. Mhm. Und zwar gab es in unserem Studium, also meine China-Wissenschaften, ist eigentlich üblich, dass man 2 Jahre in Deutschland studiert und dann 1 Jahr entweder nach Taiwan oder nach China geht. Mhm. Damals bin ich nach Taiwan gegangen, 1986/87. Und dafür gibt es eben dieses Stipendium, das ist einfach so, ja, du gehst jetzt mal an eine Sprachschule und wir Stipendiengeber, wir bezahlen dir halt die Studiengebühren und vielleicht Lebensunterhalt. Was es aber nicht gibt, ist sowas wie ein Post-MA-Stipendium. Mhm. Das habe ich dann erfunden und mich genau dafür beworben. Also ich habe einfach dasselbe genommen, dasselbe wie das Sprachstipendium und habe mich wieder beim DAAD beworben und habe gesagt, ich möchte aber jetzt ein Post-MA-Stipendium. Auch für ein Jahr. Mhm. Und weil ich ja jetzt nicht mehr Sprache lernen möchte, bewerbe ich mich jetzt für eine Universität und hatte das auch geguckt, wo ich da hingehen wollte. Ja, und dann kam ich zu dem Auswahlverfahren, auch sehr spannend, und das enthielt unter anderem eine Sprachprüfung.
Okay.
Die eine Sprachlehrerin, die kannte ich sehr gut. Die hatte ich schon, die hatte mich schon in Bochum gecoacht, das Chinesisch sprechen zu lernen. Und die hat gesagt, was willst du denn hier machen? Also was sollen wir dich denn noch fragen? Also irgendwie, ich sage, ja, aber wir müssen jetzt irgendwie 15 Minuten Sprachprüfen. Ja, okay, wir kreuzen das mal an. Und dann haben wir uns also 15 Minuten völlig begeistert auf Chinesisch unterhalten. Diese Damen und ich. Und dann haben sie gesagt, ja, also wissen wir jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall, also geh mal, ne? Kannst du schon noch machen. Ja, und ich denke, mit der Entscheidung, dann einfach nach dem Magister noch mal 1 Jahr nach Taiwan zu gehen, ist vielleicht so die erste Spur gewesen, dann zu sagen, okay, ich bleibe in der Wissenschaft. Okay. Weil die Leute, die das nicht gemacht haben und vielleicht auch nicht so gesagt haben, sie wollen in der Wissenschaft bleiben, die sind dann halt in Industrien gegangen, Industrieunternehmen. Mhm. Die meisten, 80%, ist das so, ist das bei uns in der Sinologie, gehen aus dem Fach raus. Also das heißt, die machen Magister, zu meiner Zeit war das der erste Abschluss, da gab es noch keine Bachelor. Die machen den Magister und machen dann was völlig anderes. Mhm. Gehen zum Beispiel Außenhandel, aber der muss nicht unbedingt mit Taiwan zu tun haben. Ein kleiner Teil macht tatsächlich mit den China-Sachen weiter. Mhm. Das waren vor allen Dingen die chinesischstämmigen. Mhm. Die haben dann zum Teil taiwanische Computerfirmen, irgend sowas. Mhm. In der Art. Ich dagegen, ich habe mich sozusagen, statt meine Karriere voranzutreiben, für ein weiteres Jahr nach Taiwan abgesetzt. Mhm. Und da war die Voraussetzung, das zu machen, wenn man jetzt nicht Sprache lernen wollte, war schon, da musste irgendwas Inhaltliches bei rauskommen. Mhm. Und mein Projekt war eigentlich, ich wollte in Taiwan herausfinden, wie weit das deutsche Recht, das taiwanische Recht oder das der Republik China beeinflusst hat. Mhm. Da gibt es ja einen Grundstock. Also die Republik China hat damals zumindest bürgerliches Recht 1:1 aus Deutschland übernommen. Über Japan zum Teil, aber die Wurzeln waren schon ganz klar. Und es gibt halt auch immer noch ganz viele Juristinnen und Juristen in Taiwan, wo die Republik China heute ist, die eben einen deutschen Hintergrund haben oder ihre Doktorarbeit in Deutschland geschrieben haben, Deutsch können. Unsere gemeinsame Sprache, weil ich kann halt Japanisch mit Mühe lesen, aber nicht sprechen. Das heißt, wenn ich einen Japaner habe, der kein Chinesisch kann und mich und einen Chinesen, dann ist oft unsere gemeinsame Sprache Deutsch. Das ist auch ganz spannend.
Echt? Okay.
Ja, dann habe ich unter eins der wenigen chinesischen Bücher, die ich wirklich vom Anfang bis zum Ende gelesen habe, ist das entscheidende Werk zum aktuellen Familienrecht der Republik China gewesen. Mhm. Da gibt es einen ganz wichtigen männlichen Professor, der natürlich auch in Deutschland promoviert hat, und zwar in Mainz, und der entscheidend ist. Also erst war er Professor an der Nummer 1 Universität in Taiwan, der MTU. Dann ist er irgendwie mal zu irgendeinem Richteramt oder was weiß ich was berufen worden, jedenfalls sehr berühmt. Also ich kam da an und habe versucht, einen Termin bei diesem Herrn zu bekommen. Und dann hatte ich den Termin und habe mein Buch natürlich eingepackt und landete bei ihm, und er erzählte mir etwa eine knappe Stunde lang, dass die Kollegin, die einzige Frau in seinem Richtergremium, unmöglich wäre, ihr Lippenstift wäre zu rot, ihr Rock zu kurz. Das war so ungefähr die, also. Er hat quasi gesagt, da sitzt diese Gruppe, es waren die obersten Richter damals, da sitzt diese Gruppe, diese eine Frau, und das ist wirklich unmöglich, weil die ganzen tollen Männer und dann diese eine Frau und der Rock ist zu kurz und der Lippenstift. Und überhaupt ist die hässlich.
Okay.
Ja, dann, ich habe ihn nicht unterbrochen, weil ich dachte, das ist ein wichtiger Professor. Und dann war er fertig. Dann sagte ich, und jetzt hätte ich gerne mal 4 oder 5 Fragen zu Ihrem Buch. Da sagte er, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Okay. Lesen Sie doch mein Buch. Da habe ich gesagt, das Buch habe ich gelesen, aber ich hätte... Ja, aber jetzt habe ich wirklich keine Zeit mehr.
Okay.
Also ich war ziemlich, ich war sehr frustriert und bin dann halt mit diesem Frust zurück zu meiner betreuenden Professorin. Sowas war mir noch nie untergekommen. Erstens mal fand ich das schon ziemlich frauenfeindlich, sie auch. Und ich fand auch, so einfach abgewickelt zu werden, jetzt redet man mit dem Typ in Chinesisch und hat sogar das ganze Buch gelesen, also naja. Und dann meinte sie, also weißt du, ich finde, du sollst sowieso was anderes machen.
Weil Ihre Professorin hat das gesagt?
Das war, ich hatte mir damals eine Professorin ausgesucht, und zwar war Teil meines Projektes, hatte so ein zweites Standbein, war einfach zu gucken, wie es mit den in Deutschland studierten und promovierten Juristinnen in der Republik China in Taiwan ist. Und sie war da eine von. Also sie hat in Regensburg promoviert. Und ich hatte eben damals, aus irgendeinem Grunde, vielleicht war sie, damals gab es noch nicht so viel Internet, aber vielleicht war sie da ganz gut vernetzt. Und sie war halt eine der Leitungsfiguren in der damals äußerst aktiven Frauenbewegung in Taiwan. Das wusste ich aber gar nicht. Ich habe mir nur gedacht, die Frau macht Jura und macht so ein bisschen eher Sozialrecht und Frauenrecht. Das passt mir gut. Die lerne ich mal kennen. Und landete dann, das wusste ich auch überhaupt nicht, landete dann an einer Universität, wo üblicherweise keine westlichen Ausländer waren. Und überhaupt dieser Post-MA, das war denen noch nicht untergekommen. Also haben sie mich gefragt, die haben gesagt, wissen wir jetzt auch nicht, was machen wir denn mit dir? Ne? So, ja, weiß auch nicht. Ja, also wir müssen dir ja wohl ein Wohnheim besorgen. Ja, das ist ja wohl Teil unserer Verpflichtung, habe ich gesagt. Ja, klar, finde ich auch. Ja, und dann habe ich eben einen sehr netten Wohnheimplatz bekommen. Während meines früheren Sprachstudiums, da war es eben so, die Uni hat sich überhaupt nicht für Unterkunft interessiert. Also die Unterkunft musste man sich selber suchen.
Ja.
Deswegen war ich ja sehr überwältigt, kam ich zu dieser Uni und die sagte, oh, Wohnheim wird auch noch neu gebaut. Sehr schick. Ja, dann bin ich halt da gelandet und bei dieser Professorin und die meinte halt, ja, also das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Das weiß sie jetzt auch nicht. Aber ich sollte doch mal, es gäbe doch einen männlichen Professor, einen Familienrechtsprofessor an ihrer Uni und ich sollte doch einfach mal dessen Kurse besuchen. Dann bin ich halt zu dem Semesterprogramm gegangen und habe mir diesen Kurs ausgesucht. Und am nächsten Tag hatte sich die Kursbeschreibung geändert und da stand, dieser Kurs, ja, halt für alle Studierenden, außer für Ausländer, nicht für Ausländer.
Und am vorigen Tag war es noch anders.
Ja. Alle haben dann gesagt, ja, wahrscheinlich hat der totale Panik. Der hat auch in Deutschland promoviert, aber er kann ja kein Deutsch, das wissen wir. Der hat totale Panik, du sitzt da drin und wirst vielleicht sein Deutsch korrigieren. Deswegen hat er hat gesehen, aber du hast dich da registriert und hat schnell
das geändert.
Ja, okay, dann hat sie gesagt, das ist ein bisschen schlecht, aber ich finde sowieso, oder ich könnte es dir leichter machen, wenn du irgendwie so einfach mit Frauen gucken würdest. Es gab in Taiwan, gab und gibt in Taiwan eine ganze Gruppe feministischer Anwältinnen, ein ganzer Kreis. Und sie hat halt gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Also das, um dir jetzt mal zu helfen, die überhaupt mal kennenzulernen, schicke ich dich jetzt in einen Volkshochschulkurs zu Frauen, die entweder vor der Scheidung stehen oder schon geschieden sind. Weil damals war das große politische Thema, war das sehr ungerechte taiwanische Scheidungsrecht, was dazu führte, dass eine Frau, wenn sie halt, selbst wenn sie zum Beispiel ihr Haus im eigenen Namen registriert hatte, die Gerichte haben dann gesagt, die Frau meint aber, dass es ihrem Mann gehört, der Mann wollte Steuern sparen. Weil wenn eine Frau sich scheiden lässt, dann kann es ja nicht sein, dass Frau ein Haus hat. Das geht ja nicht, das ist ja unmöglich. Damals lief also die Kampagne dieser ganzen Frauenorganisationen und der ganzen Anwältinnen, die versuchten, das zu ändern. Der zweite schlimme Charakteristikum dieses alten Scheidungsrechts war, dass die Frauen bei Scheidung überhaupt kein Anrecht hatten auf ihre Kinder. Also die Kinder, jedes Gericht hat die Kinder automatisch dem Vater zugesprochen. Und sowas wie Besuchsrecht gab es überhaupt nicht. Ja. Und also habe ich dann diesen Volkshochschulkurs besucht, der war ziemlich super. In einem obersten Stockwerk in so einem. Und da traten eben diese Anwältinnen eine nach der anderen auf. Also jede von denen hat so ein Spezialgebiet. Haben sich mit einzelnen Paragraphen auseinandergesetzt. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich auch was, also ich ändere mein Thema. Ich schreibe auch immer noch über Familienrecht, aber ich schreibe jetzt mal über die feministische Reform. Und interviewe diese Anwältin. Gerade im letzten Jahr hat meine damalige Betreuungsprofessorin noch ein Foto von einer unserer gemeinsamen Demonstrationen gefunden, wo sie halt ihre Tochter, war damals ein halbes Jahr alt oder so, sie hat ihre Tochter auf dem Arm, inzwischen ist die Tochter schon, hat schon die Uni abgeschlossen, glaube ich. Aber da sagt sie halt, das ist ein super Foto, schönes Foto hat sie gerade gefunden, da demonstrieren wir gerade für irgendwas. Dann gab es noch ein ziemlich übles Ereignis von sexueller Gewalt auf dem Campus. Also Taiwan hat auch Campus-Universitäten. Mhm. Nicht so wie hier, dass die Uni in der Welt verstreut ist, sondern Uni ist ein Campus. Mhm. Die Wohnheime sind auf dem Campus. Mhm. Und da sind halt Studentinnen, ich denke auch richtig vergewaltigt worden oder wurden mit Gewalt bedroht. Und jedenfalls der Campus war nicht unsicher. Und das ist, denke ich, in Taiwan ein ganz wichtiges Thema gewesen, weil Eltern eigentlich immer der Meinung waren, wir müssen unsere Tochter zur Uni schicken, weil das ist sicher. Ne? Da ist sie sozusagen in einem sicheren Umfeld. Mhm. Da kann ihr nichts passieren. Mhm. Und gleichzeitig lernt sie auch noch weiter.
Und waren diese in der Zeit, in der Sie dort waren, ist es passiert auch, diese Übergriffe?
Ja.
Oder haben Sie...
Okay. Und dann gab es eben, also ich meine, ich bin nicht, ich denke, die großen Konferenzen, die waren dann, glaube ich, 95, da war ich schon wieder weg. Mhm. Aber das hat sich auch so weitergezogen. Also da hieß es dann erst, es ist nur eine Uni betroffen mit einem relativ großen und unübersichtlichen Campus. Mhm. Aber dann bin ich ja in ein neues Wohnheim gezogen und das neue Wohnheim war natürlich sehr Männlein, Weiblein getrennt. Es war ein ausschließlich Mädchenwohnheim. Mhm. Und dann wird das Wohnheim freigegeben zum Bezug. Mhm. Und als irgendwie am nächsten Morgen hängt ein großes Plakat so richtig am Eingang. Ja. Hallo, ich bin auch schon hier. Schön, dass es hier so viele Mädels gibt. Euer Sirlang, das ist eben der Sexwolf, ne, chinesische Bezeichnung. Ja, das war natürlich...
Echt?
Ja. Also sozusagen, er war schon informiert.
Okay.
Ja. Das hat auch dazu geführt, dass die Kontrollen wieder relativ verschärft wurden auch. Mhm. Aber natürlich, ich meine, ja. Da saßen zwar immer so Frauen, die eigentlich den Eingang... beobachten sollten, aber großes Wohnheim, hohe Stockwerke.
Man kann es halt doch nicht.
Die waren vielleicht dann auch mal essen oder trinken. Und ein dieser Sirlang, der ja nie identifiziert wurde, da wollte sich vielleicht auch jemand einfach ein Witzchen machen. Das war nicht. Aber wenn man sowas natürlich, wenn das sofort in der Zeitung steht und die Eltern sehen, dass man, wir haben gedacht, unsere Kinder endlich, unsere Töchter endlich mal in einem neuen Wohnheim und dann ist
so
das Ergebnis. Ja. Wobei das auch ganz interessant war, weil in den 90ern gab es damals immer noch auf Bachelor-Ebene, das waren 4-Vierer-Wohnzimmer und für Post-MA bekam man dann 2er. Mhm. Und ich hatte halt ein Zimmer für mich allein. Das war schon ganz
angenehm.
Ja, da haben sie auch gar nicht, es war irgendwie nie, wurde nie debattiert, was man als Ausländerin oder dass man als Ausländerin vielleicht auch ein Zimmer teilen könnte, sollte, müsste. Mhm. Ja, jedenfalls war ich dann nochmal ein Jahr weg und das hat, ja, und ich denke, hat mich auch motiviert, da weiterzumachen, einfach weiter auch mit der Sprache zu arbeiten. Mhm. Ich habe damals auch das gefunden, was ich gerne mache, das ist so Interviews führen. Mhm. Und ich kann das halt, weil ich eben ziemlich gut Chinesisch spreche und kann das auch auf Chinesisch tun. Mhm. Ja, und bin dann 95 nach Deutschland zurück und habe eigentlich aber nicht gewusst, was ich eigentlich so jetzt machen sollte.
Ja.
Aber damals waren noch gute Zeiten, da konnte man sich ja einfach mal für die Promotion anmelden. Das war nicht so wie jetzt, dass man irgendwie dann noch zeitlich begrenzt wird oder man musste nur einen lieben Prof finden, habe ich gefunden und habe gesagt, ich möchte promovieren. Und gesagt, okay, ohne mir dann aber irgendeine Finanzierung dafür anzubieten. Mhm. Ja. Dann bin ich halt habe ich mir so immer wieder mit Artikelchen Geld verdient. Dann war die 4. Weltfrauenkonferenz in Peking. Mhm. Da hatte mich ein Journalist in den Tisch, die wollten noch gerne von mir irgendwelches China-Insider-Wissen haben. Mhm. Dann war ich noch mit ASA. Das ist auch ein Programm für gerade mal Absolventen, wo auch Leute in Projekte geschickt werden. Mhm. Ich hatte mich beworben für ein Projekt, das sie total toll fanden. Mhm. Nämlich, es gab ein Frauen-Blueprint für die Stadt Taipei.
Okay.
Also ganz toll. Ich hatte gesagt, ich möchte den Bürgermeister, mhm, und dann aber auch die Stadtregierung. Ich möchte, mhm, wissen, wie die das machen. Also so, mhm, eine Blaupause, wie Taipei Frauenstadt wird. Mhm. Das fanden sie super, das haben sie, mhm, angenommen.
Mhm. Und spannend, ja.
Dann ins Verfahren. Und erst in der letzten Stufe haben sie festgestellt, das geht nicht. Mhm. Weil es geht nur für Länder, mit denen Deutschland diplomatische Beziehungen hat. Und dazu gehört
Und sie konnten es dann gar nicht machen?
Dann haben sie gesagt, das ist aber jetzt eigentlich, das können wir auch nicht machen. Mhm. Und haben gesagt, also dein Projekt können wir nicht machen. Mhm. Aber wir würden dir anbieten, das China-Projekt zu machen. Mhm. Das gab es trotzdem und das war irgendwie die Empowerment von Frauen in der Baumwollproduktion von...
Aber das war dann das neue des Projektes in China?
Das war ein Projekt, mhm, in China lief und zwar war dieses Projekt gar nicht von irgendeinem Projektteilnehmer eingereicht, sondern das Projekt war ein Ausläufer eines GTZ-Projekts. Mhm. Also es gab das GTZ-Projekt und, mhm, die GTZ hat gesagt, eigentlich eine super Idee wäre, wenn ASA sozusagen so ein paar junge Leute...
Entschuldigung, dass ich nachfrage, was ist die GTZ?
Ist jetzt, glaube ich, die G... Jetzt heißt sie irgendwie anders. GTZ war die Gesellschaft für Technische und Zusammenarbeit. Das ist so wie die größte österreichische Entwicklungshilfeorganisation, die aber von der Regierung finanziert, okay, wird, mit riesigen Projekten. Mhm. Mit denen hatte ich dann auch nochmal direkt zu tun, weil ich später dann ein Projekt gefunden habe, wo es um die Wiederbeschäftigung von arbeitslosen Frauen ging. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt, das würde ich mir doch ganz gerne mal angucken. Das waren GTZ-Projekte. Die haben dann gesagt, ja, du kannst kommen und eine Ministudie schreiben und dafür können, mhm, wir auch ein bisschen Geld geben. Ja, da war ich auf jeden Fall mit ASA, mhm, mit diesem Projekt. Was heißt das eigentlich, ASA? Weiß ich jetzt auch nicht. Asien, Afrika, Studien, irgend sowas. Ja. Die haben halt ganz wenig Geld bezahlt, also einen monatlichen Unterhalt und aber Flugticket. Und, mhm, dann hatte man halt ein Projekt und musste für dieses Projekt halt das bearbeiten und dann eben einen Abschlussbericht schreiben.
Okay.
Und das Projekt war ja das Empowerment von Frauen im Baumwollanbau. Mhm. Also eigentlich ging es darum, den Baumwollanbau ein bisschen sauberer zu machen auch. Okay. Weil es hat viele Todesopfer gegeben, weil gerade Baumwolle in China wurde so sehr gespritzt, mhm, giftig gespritzt. Mhm. Und man hat den Frauen oder den Leuten überhaupt generell nicht gesagt, was sie da beachten müssen. Mhm. Zum Beispiel zum Teil so gespritzt und gar nicht geguckt, dass der Wind in ihr Gesicht bläst. Also es hat dann natürlich bedeutet, dass sie sich quasi selber
gespritzt,
mit Pestiziden, mhm, überhäuft haben. Ja, und da hatte ich einen Kollegen, der inzwischen Professor in Würzburg ist. Mhm. Ja. Und bin halt mit dem durch die Provinz Shandong, Hebei. Mhm. Ja, in Hebei waren wir damals, also in Provinzen nahe von Peking, gezogen. Mhm. Und unsere Partneruniversität war die China Agricultural University. Da war ich dann auch in meinem Leben nicht nochmal, aber war eine sehr interessante Universität.
Wieso?
Weil man einfach immer, eigentlich, wenn ich so Unis in China suche, dann suche ich oft welche, die entweder Frauenstudien haben, mhm, oder die aber Sozialwissenschaften, ja, haben oder wo ich halt irgendwelche Frauen kenne. Mhm. Aber ich war nie darauf gekommen, irgendwie jetzt die Agricultural University zu suchen und die vielleicht auch nicht, aber, mhm, die hatten halt dieses GCZ-Projekt. Mhm. Okay. Und deswegen haben sie dann gedacht, ja, das ist, mhm, ja auch, mhm, schön. Ja, schon wieder war ich in China gewesen und kam wieder zurück und gab immer noch keinen Job. Mhm. Aber dann habe ich das halt über die Frauenorganisationsarbeit weiter so betrieben, mhm, und war unter anderem in Nachfolge der Pekinger Weltfrauenkonferenz auf einer internationalen Konferenz in Japan. Mhm. Das war 1999. Mhm. Und die Konferenz in Japan, da nahmen ganz viele Leute teil, unter anderem Repräsentantin vom chinesischen Frauenverband. Mhm. Also China ist ja ein sozialistisches Land, ja, und deswegen haben die eine Massenorganisation, das sind eben die Frauen, die sitzen überall im Kreis, Provinz, mhm, Gemeindeebene, mhm, und sind eine Massenorganisation der kommunistischen Partei, wie es die halt auch in der DDR gab. Mhm. Die saßen hinter mir und jedenfalls diese Damen, die sprachen halt Chinesisch. Habe ich gedacht, das ist super. Ich bin in Japan und hinter mir redet jemand Chinesisch. Eine Sprache, die ich verstehe, habe mich umgedreht und schon haben wir halt, auch Chinesisch, dann lass uns doch mal schwätz. Und das wurde von der Repräsentantin von UNIFEM, also von der ehemaligen Frauenorganisation der Vereinten Nationen in Peking, mitgehört. Und die hatten in Peking ein Problem, weil sie ein Projekt hatten und machen wollten mit dem Frauenverband und hatten wohl auch schon angefangen. Und da waren sie auch ganz schön betrogen worden, wie das üblich ist. Weil es war ein Projekt, das sollte in einem Kreis stattfinden, also sehr weit weg. Und da haben sie irgendwie eine Chinesin angestellt und die hat behauptet halt, sie ist im Kreis, aber de facto war sie in Peking und ist dann halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr halt in den Kreis gefahren. Mhm. Und das hat den Kreisleuten, die fanden das nicht so toll, aber vor allem die UNIFEM hat gesagt, dann ziehen wir das Geld ab. Mhm. Also sie haben gesagt, wir schreiben das jetzt in den Werkvertrag, im Kreis brauchen wir eine nicht-chinesische Person und die muss aber Chinesisch können. Ne? Mhm. Ja, dann habe ich also mit den Frauenverbandsfrauen geredet und irgendwann hat mich dann Chen Hengyan angesprochen, auf Chinesisch gesagt, ja, wir hätten ein Projekt und ja. Und kannst du dich nicht mal bewerben? Könntest du dir das vorstellen? Ein Jahr im Kreis. So schön war das.
Ich muss sagen, der Kreis bedeutet genau, welcher Kreis? Kreis der...
Ja, das kommt jetzt auch noch. Also China ist ja eigentlich riesengroß.
Ja.
Und wenn Ausländer nach China gehen, dann gehen sie üblicherweise in die Städte, die großen Städte. Also inzwischen nicht nur noch nach Peking, man geht nach Shanghai oder man geht sogar in kleinere, externere Städte, Shenyang, Nanjing war ich dann auch. Mhm. Aber eigentlich geht man nicht so, wenn man aufs Land will, das ist wirklich ein weiter Weg. Mhm. Wollen wir aus Peking heraus einen Landkreis? Es gibt um Peking rum gibt es Landkreise, aber will man dahin, dann muss man erstmal eine Stunde, zwei Stunden mit dem Bus fahren.
Okay.
Und dieser Kreis, der lag halt nicht irgendwie im Speckviertel von Peking, sondern in einer Provinz, in Shandong. Das ist eine Provinz, die liegt nicht so weit weg von Peking, also so eher Nordostchina. Und die Provinz kann man so erklären, dass es eigentlich eine Hauptstadt gibt und einen sehr wichtigen Hafen. Und der Hafen ist die ehemalige deutsche Kolonie Qingdao.
Okay.
Zieht man also von der in der Provinz von Ost nach West, von West nach Ost, eine Linie, dann hätte man eben die beiden großen Städte. Aber mein Kreis, der lag da nicht. Sondern ein bisschen, also würde man einen Strich ziehen zwischen Jinan und Qingdao, dann würde der Kreis vielleicht ein bisschen, sogar noch ein bisschen nördlich von dieser Linie liegen. Okay. Dieser Kreis hatte keinen Flughafen und auch keine Bahnstation.
Okay.
Um dahin zu kommen, musste man halt fliegen. Also als mein Projekt losging, gab es noch einen Flughafen in der nächsten Präfektur. Und man flog also in die Präfektur, es war ein kleiner Militärflughafen und von da aus nahm man dann eins der kleinen öffentlichen Büsschen und fuhr dann weitere 2 oder 3 Stunden bis in den Kreis. Zug konnte man nur in einen anderen Kreis, in einen Nachbarkreis, der hatte eine Bahnstation und da bin ich dann auch schon mal abgeholt worden, weil für den Kreis war es noch ein bisschen näher. Warum dieser Kreis? Dieser Kreis ist historisch wichtig, weil er in Yimengshan-Qiu liegt oder sogar ein Teil davon ist. Das ist eins der kommunistischen Revolutionsgebiete, Basisgebiete. Also die kommunistische Partei hat sich ja vor 1949, die hatte immer so abgelegene Regionen, wo sie aber die Partei halt sich angesiedelt hatte.
Können Sie mir nochmal sagen, wie das Gebiet heißt? habe es überhaupt nicht verstanden.
Ja, das ist ja doch... Tut mir leid. Shanxi heißt eigentlich Berggebiet. Also das ganze Berggebiet heißt Yimeng. Das würde sich Y-I-M-E-N-G schreiben.
I-M-I-N-G.
Ja.
Stimmt das so?
Yimeng. Hier noch ein E. M.
E.
E, ja.
Nee. Okay, danke.
Und mein Kreis hieß eigentlich Linqu. L-I-N-Q-U.
Q-U.
Zwei ganz schwierige Zeichen, weil die meisten Leute lesen es Linqu. Aber der Kreis hat Linqu. Okay. Das konnte man ihnen dann immer schon beibringen.
Dass sie da beim Transkribieren denn überhaupt nicht weiß, was sie da schreibt.
Also dieser Kreis, das Besondere war, dass dieser Kreis damals eine weibliche Kreischefin hatte. Also eine weibliche Nummer 1 im Kreis und das heißt immer die Parteisekretärin damals. Und deswegen hat Unifem eigentlich gesagt, ja, das müssen wir unterstützen. Da machen wir mal ein Projekt. Ich habe die noch flüchtig kennengelernt, die war aber dann gleich weg, weil sie auch weiter aufgestiegen ist. Und dann war halt in diesem Jahr mein Arbeitspartner und mein Büroplatz war halt der Frauenverband des Kreises.
Und was war Ihr Projekt da?
Das Frauen, das Projekt war die Förderung der Führungsqualitäten von Dorffrauen.
Okay, spannend.
Ja, da muss man ja bedenken, dass ich quasi, meine Basis war dann die Kreisstadt, aber der Kreis ist noch riesengroß. Und wenn man im Kreis ist, ist man noch lange nicht auf dem Dorf. Also wenn man eine Kreisstadt ist, braucht man ein Verkehrsmittel, also zu Fuß, glaube ich, ist kein Dorf erreichbar, ein Verkehrsmittel. Und deswegen stand im Vertrag auch, okay, Unifem gibt Geld und der Kreis gibt Aufenthalt. Das war schon das erste Problem, wenn wir gesagt haben, Ausländerin und wir sollen das zahlen und gibt ein Verkehrsmittel. Ich liebe es. Irgendwann habe ich dann, ich war dann im Kreis, kam dann, sagte dann zum Frauenverband, ja, was ist mit meinem Verkehrsmittel? Ah, ja, dein Verkehrsmittel, genau. Wo werden nochmal Fahrräder verkauft? Also das Verkehrsmittel war ein Fahrrad, aber war schon super.
Ja.
Weil auch meine Hoteldamen sind eigentlich mit dem Fahrrad oder mit diesen, es gab wenige Busse, aber meistens mit dem Fahrrad halt zurück in die Dörfer, wo sie herkamen. Und deswegen, die haben mich dann einfach mitgenommen. Was auch super war und was der Frauenverband sich so überhaupt nicht vorgestellt hatte, aber wo ich dann gesagt habe, ja, wo steht, dass mir verboten ist,
mit dem Fahrrad
irgendwo hinzufahren. Ja.
Okay.
Ja, es war insofern ein spannendes Jahr und das war für mein Chinesisch...
Also die Dauer war ein Jahr für dem Projekt.
Die Dauer des Projektes waren aktuell 3 Jahre, aber Unifem hatte gesagt, nein, wir können der ausländischen Expertin das maximal für 1 Jahr finanzieren.
Okay.
Ja. War auch... Ich meine, mein Vorteil war, ich meine, deswegen, man soll nicht nur in der Wissenschaft bleiben. Mein Vorteil war, ich hatte schon mehr Projekte gemacht. Das heißt, ich wusste auch schon ganz genau, was ich wollte. Und als dann Unifem mir gesagt hat, was ich bekommen würde, und dann kam, ja, und dann musst du mal mit dem Hotel verhandeln für deine Unterkunft. Da habe ich nur gesagt, nein, das ist nicht Teil meines, das ist mein Gehalt. Aber das Hotel, das ist Unifem-Sache. Ich brauche gar nicht mit denen verhandeln. Und es hat dann eine heftige Verhandlung gegeben, weil Unifem auch der Meinung war, da wollen sie nicht viel für bezahlen, aber der Kreis schon der Meinung war, doch, da wollen wir kräftig für Geld kassieren. Ja. Aber damit habe ich mich überhaupt nicht, habe ich mich überhaupt nicht für interessiert. Ich habe gedacht, entweder die können sich einigen und sie haben sich geeinigt oder eben nicht.
Okay.
Ja, dann war ich ein Jahr in Linqu und Linqu, der Kreis, sprach lokalen Dialekt und Chinesisch. Aber keine andere Sprache. Das heißt, es hat meinem Chinesisch sehr gut getan.
Okay.
Man kann es noch nachvollziehen, weil und was wir unter anderem gemacht haben, wir haben einen Film gedreht. Am Ende meinte Unifem, also sie finden, es sollte mal ein Film gedreht werden. Und da haben wir einen Film gedreht und der Film heißt irgendwie eine Ausländerin in Linqu.
Ach, der Film ging über sie?
Ja, das ist eine Fernsehserie, da kam eine Fernsehsendung, da kam dann der lokale Fernsehsender von Wayfarm, glaube ich. Und offensichtlich ist diese Sendung auch tatsächlich überall gerne in den USA so gezeigt worden. Ich weiß nicht, also in China habe ich nie mitbekommen, dass er irgendwo gesendet wurde. Aber ich habe natürlich die, habe gleich gesagt, ich will die,
den Film.
Den Film, ja. Und habe ihn gerade wieder in Brünn, ich habe gerade an der Masaryk Uni einen Kurs unterrichtet, da habe ich gesagt, wir können uns unter anderem angucken, wie die Ausländer das so machen.
Ist das cool?
Ja, es gibt einen Film. Und wie gesagt, fürs Chinesisch war es sehr gut. Ich bin ja schon hingekommen und konnte ein Chinesisch und musste auch, weil Unifilm hat damals gesagt, wir müssen dich erstmal testen. Das heißt, wir machen jetzt eine Veranstaltung, eine große Veranstaltung mit dem Frauenverband. Und da haben wir eine Keynote und die hältst du auf Chinesisch. Da gibt es auch in dem Fernsehfilm kommt ein Teil vor und denke ich, oh, schrecklich. Also da war mein Chinesisch wirklich noch so. Na, es wurde dann wirklich besser. Und mir hat das sehr gut gefallen und ich bin dann doch zu der Überzeugung gekommen, dass meine Lehrerin in Taiwan echt recht hatte. Ich kann als westliche Ausländerin, kann ich unheimlich gut mit asiatischen, chinesischen, taiwanischen Frauen zusammenarbeiten. Auch wirklich produktiv.
Und was denken Sie, was ist da der Grund dafür?
Also ich habe immer Frauen und Männer gefragt, natürlich. Und die Frauen haben gesagt, ja, okay, also du bist ja auch eine Frau, das ist das eine, aber für uns bist du nicht so, du bist irgendwie the third gender. Also nicht so, egal was du machst, wir würden das vielleicht als unweiblich empfinden, aber das ist okay für dich, weil du bist ja Ausländerin.
Okay.
Aber es ist schon ganz klar, wir können auch, also eigentlich das Geschlecht war in der Zusammenarbeit nie ein Problem, aber wenn ich halt ein Mann gewesen wäre, dann wäre es ein Problem gewesen. Und das war zum Teil auch ein Problem. Also dieses Unifem-Projekt lief über eine chinesische zentrale Verwaltungsagentur und da waren zwei Männer zuständig. Die kamen dann auch mal in den Kreis und ja, das war für den, da, die Interaktion mit dem Frauenverband war dann wieder eine ganz andere. Und es stimmt schon so, gerade wenn man gerne diese Interviewsachen macht, dann ist es schon einfacher, immer, auch auf dem Land, mit Frauen zu reden, als mit Männern. Also mit Männern, das habe ich beim ASA-Projekt auch gemerkt. Da hatte ich ja einen männlichen Kollegen.
Ja.
Und wenn wir Interviews geführt haben, dann haben die interviewten Männer immer nur mit ihm geredet. Und das ist ihm dann wirklich auf den Geist gegangen. Er hat gesagt, also wir machen jetzt eine Projekteinführung und die mache ich. Also ich sage, das ist ein Projekt für Frauen und wir interessieren uns hier für Frauen. Ja, aber die Männer haben...
Okay.
Deswegen eigentlich mit dem Beschluss zu sagen, okay, ich mache jetzt aus meinen Projekten Frauenprojekten, habe ich auch diese Herausforderung, ein Projekt mit Männern zu machen, eigentlich schon ja, nicht mehr gehabt. Ne?
Ja. Okay.
Und eigentlich bin ich auch nur über Taiwan und über diese Professoren zur Frauenbewegung gekommen. Also ich war vor Taiwan, vor 93, 94 hatte ich auch mit den deutschen Frauenorganisationen nichts zu tun.
Ah, das ist durch dies einfach entstanden.
Ja. Aber es hat sich natürlich in der Folge auch immer wieder gezeigt, dass egal was man für Projekte macht, es ist immer unheimlich gut, die mit Frauen zu machen. Ja. Und natürlich bin ich damit auch auf ein Themenfeld gestoßen worden, was ja eigentlich so noch nicht so bearbeitet ist.
Dieses Frauen und Recht in China?
Und Frauenbewegung in China und Gender Studies in China und das Ganze in Taiwan.
Und so sind Sie irgendwie zu dem...
Deswegen kann man... wenn man halt sagen will, wie komme ich, bin ich in die Wissenschaft gekommen? Ja, ich würde das gar nicht als Wissenschaft sehen, sondern einfach als, ich habe ein Thema gefunden, was wahnsinnig spannend ist.
Ja, genau, okay.
Und da mache ich das halt gerne. Mhm. Also ich mache das jetzt nicht gerne, weil ich denke, ich werde die Wissenschaft weiterbringen, das werde ich vielleicht auch, aber noch viel wichtiger ist halt, dass es mir unheimlichen Spaß macht, von vorn bis hinten.
Ja.
Immer sind die Frauen bis heute, die Frauen, die ich da als Auskunftspersonen brauche, die sind immer, egal wohin sie sich bewegen, sind immer noch ansprechbar.
Ja.
Eine der wichtigen Frauen, Yo Mei Nü, das ist eine Anwältin, die habe ich eben 93, 94 kennengelernt und die hat mal irgendwann gesagt, sie macht mal ein Masterstudium in Frankfurt. Da habe ich gedacht, das ist ja super. Und hat sie gesagt, oh, bitte kein Deutsch. Also sie ging dann in die Politik und hat ihr Studium in Frankfurt abgebrochen. Und jetzt ist sie Parlamentarierin. Aber das ist super, das ist mein Kontakt im Parlament.
Und in Taiwan?
In Taiwan.
Aha, okay.
Und ich habe halt wirklich diesen Kontakt auch gebraucht. Hier unsere Arbeit mit den Taiwan-Sachen ist unter anderem, gibt es ein österreichisch-taiwanisches Joint-Whatever-Projekt. Und da gibt es Joint-Seminars. Und da kann man halt Joint-Seminar mit einer taiwanischen Uni. Und das kann dann einmal in Taiwan stattfinden und einmal in Wien oder in Österreich. Und ich war eben Anfang 2016, habe ich eine Voraussetzung für dieses FEF-Projekt, ist, dass man immer jedes Mal einen anderen FEF-antragsberechtigte Person findet.
FEF?
Forschung, hier, FEF, die nebenan sitzen,
okay.
Also Fonds für die Wissenschaft oder was.
Mhm.
Und das ist eben so interessant, weil dieses kleine Projekt, da gelten die üblichen FEF-Regeln nicht. Die üblichen FEF-Regeln sind ja, jeder Antrag wird erstmal genommen und ins Ausland geschickt.
Ja.
Aber in diesem Teil, das ist so wenig, also es sind maximal 10.000 Euro für so ein Joint Seminar, für eben eine Gruppe von Taiwanern, die hier hinkommen oder eben eine Gruppe von Österreichern, die nach Taiwan fahren. Und da habe ich eben hier eine antragsberechtigte Person gebraucht. Und antragsberechtigt sind sie ja erst, wenn sie entweder selber mal ein FEF-Projekt hatten oder aber in einer FEF-Graduate School sind. Und über diesen Notwendigkeit habe ich halt Frau Kumloji gefunden an der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, weil die in einem FEF-Graduate-Projekt ist.
Okay.
Und weil natürlich meine Professorin, die hatte auch ein FEF-Projekt, die kann aber, also man kann nur einen Antrag stellen, dann irgendwie nach 10 Jahren kann man nochmal einen stellen. Ja, dann hatte ich Frau Kumloji, aber die hat ja auch ein bisschen Forschung zu China gemacht. Sie sagt, ja, und da muss ich noch sagen, dass ja Taiwan eine Provinz Chinas ist. Ich sage, ja, genau. Das aber sie hatte eigentlich nichts dagegen, wenn ich das halt mache, dann eben auch mit nach Taiwan zu fahren. Und da waren wir in Taiwan parallel zum 28.02. 28.02. ist das große, der große Tag in Taiwan. Ist also so ein bisschen wie der 4. Juni, wie das Tiananmen-Massaker. Es gab auch in Taiwan so ein Aneinandergeraten von lokaler Bevölkerung mit den damals 9 vom Festland kommenden Truppen. Und damals ist es wahrscheinlich so, dass die damalige Regierung die gute Gelegenheit genutzt hat, die lokale Elite zu eliminieren. Also viele Leute sind gestorben und man versucht eigentlich jetzt erstmal zu sagen, okay, wir müssen auch mal irgendwie das versuchen zu rekonstruieren. Welche Leute sind da gestorben? Und muss man mal erinnern. Und deswegen ist dieser Arabar, also der 28.02. ist ein Feiertag inzwischen. Das heißt, da arbeitet niemand ganz schlecht. Da kann man auch keine Konferenz machen. Ne? Aber ansonsten ist auch so. Vielleicht, aber was macht man dann? Also wir waren, Konferenz ist immer so 3 Tage, aber wir waren dann irgendwie, wir haben das so gelegt, es gibt ja von Wien einen Direktflug nach Taiwan.
Wann war das dieses? Wann war
Februar das? 2016.
Okay.
Ja. Und eben Februar ist ja für uns super, ne?
Ja.
Also für Taiwan, die fanden das auch super, weil sie haben gesagt, doch für uns ist es gerade irgendwie Neujahrsferien geht. Mhm. Und für uns war es ja so, gerade Frau Komlosch, die wollte sich ja auch nicht unbedingt mitten im nicht freien Zeit, ne? Also Lehrveranstaltungszeit irgendwie aufnehmen. Ja, da waren wir in Taiwan und dann hatten wir auch irgendwie 4 Nächte Hotel und da war eben die Frage, was machen wir jetzt an den Tagen, die wir noch haben? Und da habe ich halt unter anderem Jo Meng gefragt, also Frau Abgeordnete. Ich habe gesagt, sie kommt eine Professorin aus Österreich, die macht Frauen.
Die sie gerade vorhin erzählt hat, von der sie vorhin geht.
Und könnte nicht, ist es nicht möglich, dass du irgendwie mal eine Stunde oder so und wir kommen ins Parlament und ja, das war super. Erstens hat sie gesagt, ja klar, mache ich. Zweitens mal hat sie uns noch eine Parlamentsrundführung gekriegt. Hatte ich auch nie gekriegt. Ich war da schon öfter gegeben, aber und sie haben uns noch zum Mittagessen eingeladen.
Okay, das ist nett.
Also es war super und das Ganze lief dann, sie hat sich wirklich, also sie sagt, Deutsch, es geht nicht, aber Englisch ging ja beide. Ne? Und dann ja, war ganz spannend.
Ja.
Und das Zweite, was ich dann gemacht habe, habe eine meiner Professorinnen gefragt, die ich kenne, weil sie Sozialrecht macht. Die macht also in Taiwan.
Oder in Taiwan.
In Taiwan. Weil ich hatte halt gedacht, wir können Jo Meng besuchen und dann brauchen wir nachmittags noch irgendwas. Und die haben ja alle frei, das ist ein Problem. Ne? Also viele sagen dann, das ist ein freier Tag, da bin ich gar nicht da. Aber diese Professorin hat sich eben auch bereit erklärt. Und die hat auch in Deutschland studiert und in Deutschland promoviert, ich glaube in München. Jedenfalls spricht fließend Deutsch. Das war auch nochmal super. Da haben wir uns einfach so nach dem unterhalten, was Frau Komlosch halt interessiert. Ja, Arbeitsmigration und die Rechtsstellung der Migranten in Taiwan. Ja.
Okay. Und eine der Fragen, weil Sie jetzt gerade vor Taiwan erzählen, war ja auch, oder der Vergleich vielleicht vom Status der Frau in der Wissenschaft bei uns und wie es in China oder in Taiwan. Können Sie mir da irgendwie was drüber erzählen?
Also ich denke, da muss man China und Taiwan wirklich getrennt betrachten.
Okay.
Wie Sie ja schon gehört haben, habe ich in Taiwan immer dauernd mit Professorinnen geredet. Genau. Jetzt können Sie ja mal zählen, wie viele Jura-Professorinnen es an der Uni Wien gibt und können das dann vergleichen mit der Masse von Frauen, die es in Taiwan gibt. Warum? Taiwan ist sehr stark von deutschem Recht beeinflusst. Das heißt, für eine ganz lange Zeit war die Promotion in Deutschland die Garantie auf eine Professur in Taiwan.
Okay.
Gerade im Recht. Ne?
Ja.
Also deswegen sind ganz viele von den Juraprofessoren mit großem I, sind halt Frauen. Die haben eben basierend auf ihrer in Deutschland abgeschlossenen Dissertation, das war dann ganz klar, das waren die Voraussetzungen dafür, in Taiwan eine Professur zu bekommen. Deswegen würde ich schon sagen, gerade im Recht ist die Präsenz von Frauen in Taiwan außergewöhnlich stark, wie auch im Parlament.
Ja.
Taiwan hat ja gerade die 13-jährige Pflichtschule eingeführt. Und die Bevölkerung ist einfach, man hat ja sonst nichts. Es ist einfach, die sind alle unheimlich hochgebildet.
Ja.
Lange ging man halt im Recht oder in Sozialwissenschaften war auch Deutschland ein Zielland. Heutzutage auch genauso die USA. Das sind auch wieder viele Frauen. Und das heißt, man fängt mit den Frauen im Recht an, aber ich habe dann eigentlich über die Frauenbewegung habe ich dann auch an unterschiedlichen Unis in Sozialwissenschaften, in Gender Studies dann auch wieder Frauen gefunden. In China ist die angebliche Gleichberechtigung der Frauen überhaupt nicht realisiert. Erstens mal steigt natürlich auch in China die Zahl der qualifizierten Frauen immer weiter. Gerade wenn Eltern nur ein Kind haben dürfen und das eine Kind ist eine Tochter, macht man natürlich alles für die und dann schickt man die auch nach Amerika oder wo auch immer. Aber wenn die Frauen dann auf der Suche sind nach einer Professur, dann
wird es schwierig.
Genau. Dann würde der Arbeitgeber halt sagen, das ist eher schlecht, weil in China müssen Frauen ja früher in Rente als Männer.
Ah, müssen.
Die müssen. Mhm. Das ist gesetzlich so geregelt. Mhm. Ich denke, der Hintergrund ist vielleicht auch, dass man gesagt hat, na, also die Frauen sollen mal ein bisschen früher in Rente gehen können. Ne? Aber das bedeutet, wenn Frauen gerade auf einer bestimmten Stufe angekommen sind, ist es schon zu spät. Ne? Dann kommen sie einfach nicht mehr weiter hoch. Mhm.
Okay.
Ja, wobei das auch wieder eingeschränkt werden muss, gerade der viele der jungen Frauen, die sind dann natürlich auch weitergekommen und haben jetzt Professuren in Taiwan, in China. Mhm. Ja, und mit diesen Frauen findet man sich jetzt wieder zusammen, wenn man über Frauensachen forscht. Mhm. Warum ist das mit den Frauensachen so gut in China? Frauendinge gelten eigentlich als relativ unpolitisch. Die China wird restriktiver, da habe ich auch gerade einen Artikel drüber geschrieben, in der IZ3W, also seit Xi Jinping, und sogar Chinesen sagen, dass seit Xi Jinping im Amt ist, seit 2012, sieht man eine Rückkehr zu maoistischen Zeiten, was die Ideologie angeht, und gleichzeitig aber eine striktere Abgrenzung gegenüber dem Ausland. Mhm. Ich habe das 2013/14 hatte ich eine Professur in Peking. Das war überhaupt kein Problem. Und was habe ich in Peking unterrichtet? An einer der großen Unis deutsches Recht. Ich meine, ist auch interessant, ne?
Haben Sie unterrichtet?
Ja. 2014 in Peking. Mhm. Ich habe 2013/14 war ich von hier aus, vom Institut aus, habe ich eine Gruppe von Studierenden an die Beida begleitet, an die größte chinesische Uni, wo die damals gab es halt eine Sprachkooperation. Mhm. Und gleichzeitig hat mich halt eine Kollegin von der anderen Uni hat gesagt, oh, bist du sowieso da, dann finde ich, weil eigentlich war das ihr Kurs, die hat auch in Deutschland studiert, promoviert, weiß ich nicht, aber die hatte so viele andere Sachen und die hat gesagt, ich fände das ganz gut, wenn du den Kurs machen würdest. Ja, da gab es ein Lehrbuch. Ja. Und dann... Ja. Die Studenten waren völlig begeistert, weil sie gesagt haben, boah, wir hatten so eine Angst, wir kommen hier rein und du redest Deutsch, wir verstehen kein Wort.
Und es war dann über ein Jahr, ein Semester oder ein Jahr?
Ein Semester.
Okay.
Ja, aber das ist eben, ich habe dann auch von der Uni gehört, das heißt, die hatten damals viele Ausländer. Die hatten zum Beispiel auch Russisch, da waren Russen alle gekickt. Und dann... 2015 kam halt auch zum ersten Mal, dass sie gesagt haben, wir möchten auch nicht mehr so, dass du irgendwie uns an der Uni besuchst. Und ich glaube, 2015 kam auch die neue Regel, dass wenn man zu einer Uni gehen will, dass man erst das beantragen muss, schriftliche Antrag mit 4 Durchschlägen.
Okay.
Ja. Und also ich habe dann auch nicht insistiert. Ich hatte seit 2001/2 seit meinem Jahr in Linqiu hatte ich eigentlich gute Kontakte zur Frauen-Uni, Women's University, aber de facto ist es eigentlich noch ein College vielleicht eher. Aber das ist die Hochschule für Frauen der KP. Und die heißt richtig Nüze Dashi, also Frauen-Uni. Und da werden aber außer, es gibt das normale Studienprogramm, aber außerdem werden auch noch Erwachsenenkurse angeboten für Kader des Frauenverbandes auf dem Land.
Okay.
Und 2004 hatten die dann halt gesagt, ah super, du kommst mal nach Peking und da hältst du mal einen Vortrag und erzählst unseren ganzen Frauen vom Land, ne, wie du das da so machst am Land. Ja, und hab eigentlich auch regelmäßig, auch 2014 dann noch, und ich glaube auch 15 noch, haben die mich ja zu Vorträgen eingeladen. Das ist immer sehr schön. Ne?
Ja. Ja. Jetzt auf Sie bezogen, sind Sie irgendwann irgendwie mit Vorurteilen jetzt gerade hinsichtlich darüber, also weil Sie Frauen, Männer, haben Sie irgendwann mit Vorurteilen zu tun gehabt? Dass es irgendwie in der Wissenschaft, dass mal ein Mann bevorzugt wurde oder...
Ja, hier, aber hier? Nicht in China und nicht in Taiwan.
Wirklich?
Weil da habe ich, deswegen habe ich gesagt, ich denke, das mit dem dritten Geschlecht, das ist schon richtig.
Ja.
während Sie hier das ja dauern haben.
Ja.
Natürlich.
Können Sie mir da Beispiele nennen? Oder ein, irgendwas, was Ihnen gerade so...
Also ich meine, das erste Beispiel war mein Post-MA. Ne? Also ich hatte einen männlichen Professor. Mhm. Der hat irgendwann zu mir gesagt, es ist unerträglich, mich morgens zu sehen, weil ich habe immer so ein fröhliches Gesicht, da leidet der drunter.
Was?
Dann habe ich ja, aber gut, er hat ja meine Doktorarbeit durchgewinkt. Ich habe meine Doktorarbeit zum Chinesischen Frauenverband geschrieben. Ne? Mhm. Und er ist eigentlich, also Herr Professor Kubin, der kommt eigentlich aus der Literatur, aber der macht Frauenliteratur. Ne? Mhm. Und da war ich natürlich auch schon völlig unbeliebt, weil wir haben irgendwann seine Übertragung eines wichtigen Gedichtes einer weiblichen Dichterin, haben meine Freundin nur nicht lustig gefunden. Also ich ja. Nee, keine Ahnung. Ja. Also es, ich denke, es war von... also was machen Sie dann, wenn Sie nach Magister hingehen? Sie würden ja auch gerne eine Stelle haben, ne? Mhm. Nee. Mhm. Also wenn... oder man hätte ja irgendwie mal versuchen können, wenn man so das in die Richtung sieht, die Frauen in der Wissenschaft so als zu fördern. Ne? Also ja. Zu gucken, hier, da ist diese Konferenz und so. Aber das, ich bin ja jetzt selber Mentorin einer Studentin an der FU und das mache ich jetzt selber. Ne? Mhm. Und die sagt halt auch, vielen Dank. Ich sage ja, kann ich für mich nur sagen, das habe ich nie gehabt. Mhm. Und deswegen, ich hatte auch, okay, ich hatte diesen Doktorvater und ich bin mir dankbar. Ich war die ganze Zeit extern. Ich habe bestimmt keine Fristen eingehalten und er hat trotzdem dann die DIS angenommen. Mhm. Aber das hat nicht bedeutet, dass er irgendwie sich einen Kopf darum gemacht hätte, was dann dahinter kommt. Ne? Mhm. Die erste, die das eigentlich gemacht hat, ist Frau Professor Weigelin-Schwarzig, eine Frau. Ne? Mhm. Aber auch bei ihr. Ich habe mich hier auch auf Stellen beworben.
Mhm. Und die hat einen Mann bekommen?
Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum... ob jetzt wirklich da eine Genderfrage war oder ob es einfach um die männliche Person ging, wollte sie unbedingt haben. Mhm. Ja.
Okay.
Ja, aber es ist so, und das ist ja auch, man versteht überhaupt nicht, warum man das so sagen kann. Ne?
Ja.
Also dieser Kollege hier, der geht hin und wir kriegen einen Lehrer aus Taiwan, einen Sprachlehrer, also einen Posten. Ne? Mhm. Und dann wird es zur Bewerbung ausgeschrieben und dann sagt er, ich will einen Mann. Ohne weitere Begründung. Wir hatten knapp 100 qualifizierte Bewerbungen, fast alles Frauen, hochqualifiziert. Und 3 weniger qualifiziert von Männern, das musste man sein.
Und wer hat das entschieden?
Aha. Ja.
Wirklich?
Mhm.
Okay. Ja, also in dem Fall die Frage, wodurch unterscheidet sich die Lage von Frauen und Männern? Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, oder?
Ja.
Wie die an der Uni Wien.
Ja.
Mhm. Okay. Danke
für den Fall. Ich habe ja auch hier das Mentoring-Programm gemacht.
Genau, das wollte ich nämlich fragen. Mit dem Mentoring-Programm, können Sie mir von dem was berichten?
Also erstmal kann ich ja jetzt einen Vergleich machen mit der FU.
Ja.
Die FU hat ein Dream-Programm und da ist es halt so, da werden
FU?
Freie Universität Berlin.
Okay.
Und Dream, Traum.
Ja.
Also das Traumprogramm ist ein bisschen anders als Wien, weil in Wien war es ja so.
Also Sie haben in Berlin auch.
Ich bin Mentorin in Wien, in Berlin und habe das Mentor, als Mentee hier in Wien gemacht.
Genau.
Ja. Und hier in Wien, soweit ich weiß, sind die Mentoren und Mentorinnen sind ja andere Professoren, ne?
Ja.
Aber das ist in Berlin so nicht.
Okay.
Also die Mentoren und Mentorinnen werden auch von außerhalb der Uni gesucht.
Mhm.
Was ich eigentlich sehr sinnvoll finde, weil es ist nicht meine Mentee, die will immer in der Wissenschaft bleiben. Das passt super.
Mhm.
Aber es gibt ja auch andere Mentees, die vielleicht denken, ich möchte aber, wenn ich irgendwie promoviert habe, dann will ich vielleicht raus.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel welche, eine war vorher aus der Pharmazie und Die Mentorin ist eine Frau aus der AOK, sonst was Verwaltung. Mhm. Und das hat schon super geklappt. Ne? Also die weiß schon, wo sie jetzt nach ihrer Doktorarbeit hingeht. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also ich selber hatte einen männlichen Mentor.
Ach, der, Sie hatten einen männlichen Mentor?
Ja, der von Gender noch nie was gehört hatte. Mhm. Also das Gender-Training war im Wesentlichen unser Training für ihn. Ich kann auch sagen, wer es ist. Das ist sehr lieb und meine Kontakte zu ihm sind nach wie vor sehr gut. Das ist Professor Simon von Rechtswissenschaften. Mhm. Der kam ja damals frisch aus Deutschland. Damals war ja hier diese Zeit, wo Österreich nicht mehr Hausberufung machen musste und wo gerade in der Juristerei ganz viele Leute, also es mussten externe Leute gesucht werden. Und für ihn war es auch spannend, weil er hatte nicht vor, an der Wissenschaft zu bleiben, eigentlich. Mhm. Aber dann gab es eben die Gelegenheit, jetzt ist er in Wien. Aber, und das hat er auch gleich gesagt, er hat irgendwie, ich weiß ja nicht, was da die Absprache war, aber die Absprache war mit Sicherheit nicht seine Qualifikation für ein Gender Mentoring.
War der Themenschwerpunkt dieses Gender Mentoring? Weil bei uns war eine Organisatorin dieses Mentoring-Programms war eine Stunde bei uns in der Uni und sie hat uns erzählt, dass es eigentlich fast alle Mentoren oder Mentorinnen sind eigentlich Frauen und ganz, ganz selten gibt es auch männliche Mentoren. Und in dem Fall war es bei Ihnen ein Mann. Ja. Und in dem Fall, in dem Fall haben Sie sich gut verstanden, aber sonst waren Sie zufrieden mit dem? Mit dem Mentor?
Also
nicht als Mensch, sondern wirklich als Mentor.
Die Frage ist ja jetzt immer, was möchten wir eigentlich, dass der Mentor macht?
Genau, was haben Sie sich erwartet?
Also er hat, von ihm aus konnte ganz wenig Input kommen, weil er halt sich mit dem Thema auch überhaupt nicht auskannte. Mhm. Aber er hat immer sofort umgesetzt, was wir wollten. Mhm. Also es war interessant, wir hatten eine Gruppe von Postdocs. Mhm. Also es waren, die anderen Gruppen waren alles Doktorandin-Level, aber unser Level, das war eine Lateinamerika-Wissenschaftlerin, meine Wenigkeit und eine Juristin. Mhm. Und wir alle aber schon auf dem Weg in Richtung Habilitation, das zu machen oder nicht. Mhm. Und eine unserer Ideen war halt, mal eine Frau finden, die so beispielhaft ist für Frauenkarriere. Ne?
Ja.
Ja. Ist meine Chefin. Ne? Meine Chefin hat 3 Kinder und einen Mann, der zu Hause ist. Ne? Mhm. Und deswegen wen könnten wir denn fragen? Und ich so, Ja, und dann war sie auch mal wirklich
dabei
und hat halt so Auskunft gegeben. Mhm. Ja. Mhm. Und ich denke, also ich weiß nicht, was das die Erwartung ist. Also ich habe jetzt meinen ehemaligen Mentoring-Programm an der Uni Wien, habe ich jetzt mitgeteilt. Danke, ich war Mentee, ich bin jetzt selber Mentorin und zwar an der FU. Super, das gehen wir doch gleich weiter. Ne? Ja, dann habe ich so gefragt, ob es nicht irgendwie so einen Leitfaden gibt, was man so als Mentorin, meinte, nö.
Nö.
Also
würden Sie sagen, Sie waren zufrieden? Oder hat es Ihre...
Also ich fand es schon schön, weil es einfach so ein... Es ist einfach immer eine Gruppe Frauen und das ist einfach schon lustig. Ne? Aber viele von den Sachen haben mich nicht so betroffen. Mhm. Also zum Beispiel waren in der Gruppe auch Frauen, die nicht so sprechen können, wie wir jetzt sprechen. Ne? Ne? Mhm. Oder sich jemand wegdrängt.
Waren Sie zu viert in der Gruppe?
In der Gruppe waren wir 3.
Und der Mentor.
Genau.
Und wie war das Verhältnis so mit den anderen Gruppenmitgliedern?
Ja, also eigentlich ist sehr... Also das Mentoring hat nicht dazu geführt, dass wir empowered worden wären, jetzt in der Wissenschaft zu bleiben. Mhm. Die Juristin, die hat dann eine Stelle gefunden am österreichischen obersten Gericht oder sowas. Mhm. Jedenfalls, die ist dann ganz schnell weg. Mhm. Ich glaube, sie war am Ende dann auch schon gar nicht mehr bei. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wir treffen uns oder machen irgendwann XY. Das haben wir aber nie.
Nie gemacht?
Nee. Mhm. Und es gab eben zu dem Zeitpunkt noch keine WhatsApps, ne?
Okay, wann, in welchem Jahr haben Sie das gemacht, das Mentoring-Programm?
Gute Frage.
Oder so?
Ich bin 2009 oder 2010, ja.
Okay.
Ja. Mhm. Gab es noch kein WhatsApp, ne?
Na, wahrscheinlich nee. Gerade nur nicht.
Nee, und die andere, da hatte ich wirklich noch länger Kontakt. Der Grund war, dass die sich dann auf eine Stelle beworben hat an der Uni Hannover, mhm, und die auch bekommen hat. Mhm. Weil in Deutschland gibt es ja so wissenschaftliche Assistenzen. Ne?
Also, ja.
Ja. Und dann wollte, war sie halt spontan, musste nach Hannover, und ich habe meine Patentante in Hannover. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, naja, also, wenn das jetzt, dann kann man bestimmt sie bitten oder sie mal fragen. Und das war ihr, das hat sie auch gebraucht, ne? Weil, ja, erstmal nach Hannover kommen, man weiß ja nicht, wo man da unterkommen kann. Mhm. Ja, und dann gab es noch eine Zeit lang, gab es noch Kontakt. Mhm. Meine Tante hat ihr dann über Bekannte von sich ihre erste Wohnung gesucht, aber da ist sie dann irgendwie nicht geblieben, mhm, war nicht länger geblieben, mhm, seitdem.
Ich schon da konnte, okay.
Ja.
Mhm. Und haben Sie sonst eine Anmerkungen oder Kritik, Verbesserungsvorschläge für das Mentoring-Programm?
Also wie gesagt, ich finde diese Idee, die Mentoren nicht unbedingt aus der Uni zu holen, das finde ich gut. Mhm. Weil was bedeutet das? Das bedeutet ja auch, dass die Programmorganisatoren, die müssen sich ja auch umgucken, nicht nur unter den Professoren, sondern, mhm, auch außerhalb der Uni, wo sie, mhm, wieder Leute finden können. Mhm. Und ehrlich gesagt, die zwei Veranstaltungen, bei denen ich da in Berlin war, das ist schon ganz interessant. Also, mhm, es ist zum Teil, da war halt einer, der ist irgendwie, weiß ich was, Leiter in einer wichtigen Abteilung, einem wichtigen Krankenhaus, dann, mhm, ist die Mentee natürlich gerade Medizin und versucht da irgendwie weiterzukommen, ist das schon wichtig, ne? Mhm. Genauso wichtig diese Mentorin, die aus der AOK kam. Mhm. Dann hatten wir noch einen Mentor aus, ich glaube, der Friedrich-Naumann-Stiftung. Also, mhm, da war es einfach so, die Mentee hatte gesagt, sie stellt sich so vor, mhm, vielleicht in Richtung Beratung oder politische Stiftung. Und da haben die einfach dann halt die politische Stiftung abgefragt, ne, ja, und da entsprechend gesucht.
Okay, ja.
Ja, was habe ich mir erwartet? Ja, ich denke, man ist auch immer blind genug. Mhm. Also man erwartet sich schon, dass das Absolvieren des Mentoring-Programms einen von der Position her weiterbringt. Und, mhm, das ist so nicht gewesen. Mhm. Das ist auch noch nicht so. Das, mhm, wird auch nie so sein.
Mhm. Okay. Mhm. Danke. Jetzt will ich noch eigentlich abschließende Frage, das ist jetzt vielleicht was Privates, aber wenn Sie es beantworten wollen, würde mich interessieren, was Sie zum Ausgleich machen. Zum Ausgleich zu Ihrer Arbeit als Wissen, oder haben Sie irgendwelche Interessen, was Sie sonst noch machen, weil es hat
ja
viel über Ihre Arbeit gehört.
Wien, ja, angucken natürlich. Ich meine, ich bin ja aus Deutschland, und, ja, seit ich in Wien bin, habe ich regelmäßig Besuch von irgendwelchen Leuten.
Seit wann sind Sie in Wien?
2008.
2008, mhm. Okay.
Und es kommen halt zum Beispiel eine gute alte Freundin, die kommt immer, regelmäßig jedes Jahr, die kommt immer zu den Weihnachtsmärkten. Mhm. Weil es bei den Wiener Weihnachtsmärkten Punsch gibt. Und den Punsch, ja, gibt es ja in Deutschland nicht.
Ah, die gibt's
da
gar nicht.
Da gibt es ja nur, wie heißt dieser andere?
Glühwein.
Genau, da gibt es, ja, nur Glühwein. Mhm. Ja.
Okay.
Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Punsch ziemlich lecker, so im Vergleich. Auf Teebasis, ne? Eben nicht auf Weinbasis.
Finde ich auch ziemlich lecker.
Was mache ich zum Ausgleich sonst? Faulenzen und lesen.
Ja.
Ja.
Und gibt es irgendwelche Ziele, die Sie da anstreben, beziehungsweise wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Denken Sie, Sie sind immer noch an der Uni? Oder?
Das denke ich ganz bestimmt.
Ja?
Also erst, Sie müssen ja auch bedenken, dass ich 52 bin. Ne?
Ja.
Also ich kann jetzt nicht mehr, ich kann mich nicht mehr auf irgendeine Stelle bewerben, es sei denn, diese Stelle passt jetzt wirklich ganz extrem. Mhm. Oder es ist eine typische Seniorenförderung. Ne?
Ja, aber jetzt eine Professur im Ausland.
Habe ich sowieso die ganze Zeit, also ich, mhm, nehme immer wieder Gastprofessoren in Deutschland wahr. Mhm. Das habe ich eigentlich seit, ich glaube seit 2011 oder so, habe ich kontinuierlich. Ich war in Würzburg, ich war in Göttingen, mhm. war in Duisburg. Mhm. Und letztes Semester hatte ich eine Gastprofessur hier. Mhm. In der Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Okay.
Und das ist auch relativ schön. Ich mhm. würde auch schon sagen, dass ich plane, diese Kontakte weiter auszubauen. Mhm. Weil es ist so ein bisschen raus aus den Ostasienwissenschaften, ne, zu anderen, ganz anderen okay. Fächern, also mhm. Wirtschaft und Sozialgeschichte. Ja, mhm. das ist auch, da denke ich, plane ich auch weiter. Mhm. Also Wirtschafts- und Sozialgeschichte, da habe ich mich dann auch dem Institutsvorstand vorgestellt mhm. und hatte vorher gegoogelt, was der denn so macht. Mhm. Das ist ein Berliner, der regelmäßig nach Berlin pendelt, ist auch witzig, mhm. und macht halt Gräber.
Okay.
Und da habe ich gesagt, also das, wie ich finde, wir müssen jetzt wirklich mein Österreich-Projekt, taiwanisches Projekt machen zu Gräbern. Und da meinte er, ja super, das okay. findet er auch, da hätte er mal Interesse, er wollte mhm. mal schon immer noch mal nach Taiwan.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und das heißt aber auch für mich, dass ich dann schon mal gucken muss, wo kann ich in Taiwan vielleicht jemanden finden, mhm. der passen würde.
Mhm.
Ja.
Okay. Dann bedanke ich mich mal. Und gibt es noch irgendwas, das Sie gerne erzählen möchten oder abschließend sagen?
Was gibt es denn für uns, wenn Ihr Projekt fertig ist? Machen Sie dann eine Statistik?
Nein, keine Statistik. Ich werde nachher Interview transkribieren und mhm. dann aus dem Interview heraus eine Fragestellung mir überlegen
okay.
hinsichtlich dieser Oral History Methode und anschließend werde ich ein Paper schreiben.
Mhm.
Das muss so 15 Seiten.
Und das bekomme ich dann?
Wenn Sie es wollen.
Ja, das möchte ich dann.
Ja?
Ich möchte okay. dann gerne wissen, was dabei rauskommt.
Ja, ich bin ja. immer schon gespannt. Mhm. Okay, dann schalte jetzt mal die Geräte aus.
Ja, und ich schicke Ihnen dann noch den Link zu dem.
Ja, das wäre nett. So, jetzt muss ich das darf nur nicht.
Ist ganz
zum
hoch.
Zum Öffnen. Was heißt das rot? Oje, Entschuldigung, dass ich da gerade. Aber ich habe Panik, dass es nachher weg ist. So. Zum Öffnen Home-Taste drücken. Ah!